Der Weg der Stoa. Gedanken, Reflexionen und Gespräche über ein modernes Leben mithilfe der Lebensphilosophie der Stoa. Ein Podcast von und mit Anne Germann und Alexander Zock. Episode 58. Marc Aurel 5.1 oder die Stoa nach dem Urlaub. Hallo und herzlich willkommen auf dem Weg der Stoa. Hier sind wieder Anne und Alex. Hallo Anne.
Hallo lieber Alex.
Wie ist es denn so eine Woche nach dem Urlaub?
Ja, also muss sagen, der Jetlag hat sich jetzt einigermaßen gelegt. Mhm. Aber so ganz im Alltag bin ich noch nicht wieder angekommen. Ich stehe noch unter den Eindrücken aus unserer Urlaubsreise, über die wir auch letzte Folge gesprochen haben. Und dadurch, dass hier gerade erst die Mitte der Sommerferien erreicht sind und ich ja, wie du weißt, drei kleine Kinder zu Hause habe, steht die Welt noch etwas Kopf.
Okay. Wie ist denn das so überhaupt für dich, wieder zurückzukommen nach dem Urlaub und so diesen Cut-Over in den Alltag wieder zu machen? Ist das die Fortsetzung des Urlaubs mit anderen Mitteln oder geht es da wirklich um was ganz Neues?
Ja, also manche sagen ja, Urlaub mit Kindern ist eigentlich das Gleiche wie zu Hause sein mit Kindern. Genauso anstrengend, fand ich aber nicht. Das war schon eine ganz andere Welt, alleine, dass wir da drüben eben in der alten Heimat waren. Mhm. Und jetzt hier wieder zu sein, ich fühle mich schon ein bisschen verändert, muss ich sagen, durch den Urlaub. Also ich bin auf jeden Fall mit neuen Eindrücken und neuen Ideen zurückgekommen. Und von der Müdigkeit abgesehen, würde ich sagen, bin ich in einer anderen Version von mir unterwegs jetzt.
Und ist das eine gute Version, also eine bessere Version oder einfach nur eine andere Version?
Ja, doch, ich bin motivierter im Moment wieder. Ich war so ein bisschen erschöpft vor dem Urlaub, muss ich sagen. Wie ist es bei dir?
Ich habe auch durchaus mehr Energie wieder mitgebracht. So, also ich habe durchaus auch gemerkt vor dem Urlaub, dass so, wenn ich so den inneren Ruf gemacht habe, ich brauche jetzt innovative Ideen oder ich möchte jetzt gerade irgendwie was gestalten, dass ich da doch lange auf ein Echo warten musste in mir. Und manchmal beim Tun habe ich auch gemerkt, dass mich die Kraft so ein bisschen verlassen hat. Und das hat sich tatsächlich jetzt über den Urlaub wieder verbessert. Und dann kommt ja auch noch dazu, ich bin ja selbstständig und für uns Selbstständigen, dieses Selbst und Ständig, da gibt's auch nicht mehr so diesen harten Cut zwischen jetzt Urlaub und dem Alltag. Aber es bleibt natürlich der Punkt, dass die Verbindlichkeit von bestimmten Themen, die jetzt bearbeitet werden müssen und auch Termine und all sowas nach dem Urlaub was anderes ist als in dem Urlaub. Und ich habe mir das so als Bild für mich auch nochmal so vor Augen geführt. Ich verändere mich ja nicht in meinen Rollen, die ich im Leben habe. Es ist nur so, dass bestimmte Rollen im Urlaub anders aktiviert werden, als sie das im Alltag werden. Und im Alltag kommen bestimmte Rollen halt wieder stärker in den Blick. Also ich, der Berater und Coach, der ist seit dem Urlaub mal ab und zu an die E-Mails gegangen und hat mal geguckt. Seit ich wieder hier bin, gucke ich nicht nur ab und zu in die E-Mails, sondern sitze halt wieder in meinem Büro, bin wieder bei Kunden, mache wieder Workshops, mache wieder Coachings und all solche Sachen. Und ich glaube, die Kernfrage ist ja dann eigentlich so ein bisschen auch die, wie geht's mir damit, diese anderen Rollen wieder aktiver zu leben? So, ist das jetzt so, mag ich diese Rolle? Fühle ich mich da drin eigentlich wohl? Oder ist das eine innere Hürde? Und da ist es zumindest so, dass ich die Rollen, die ich beruflich ausübe, im Großen und Ganzen doch sehr gerne mag. Das ist auch sozusagen das Blessing als Selbstständiger, dass ich sehr viel von meinem Alltag selber gestalten kann und viele Impulse selber entwickeln kann und dadurch dann auch mich insgesamt integrierter fühle in meinen Arbeitsrollen mit dem restlichen Lebenskontext.
So. Mm. Mm.
Ändert aber nichts an der Tatsache, dass es natürlich auch mal an einem Morgen etwas schwerer fällt, wieder aus dem Bett rauszukommen, ne?
Und ja, nicht nur mit dem Jetlag, sondern auch vor allem im Alltag hat, und das kennt ja bestimmt jeder, der uns jetzt zuhört, ist es manchmal einfach unfassbar schwer, sich zu motivieren morgens, seinen Tätigkeiten, was auch immer das sein mag, am Tag nachzukommen. Und ja. Mit diesem Angang sind wir aber nicht alleine, sondern auch vor 2000 Jahren hat sich Marc Aurel schon auf dem Schlachtfeld und damit herumgeschlagen. Und dazu haben wir eine Textstelle ausgesucht, die auch wirklich bekannt ist und die wir heute einmal durchgehen wollen.
Genau. Und das ist im fünften Buch von Marc Aurel. Das ist da die erste Passage. Und ich würde sie einfach mal vorlesen und dann gucken wir mal, was wir damit machen. Also, Marc Aurel 5.1. Wenn du beim Morgengrauen verdrießlich aufwachst, dann denk daran, ich stehe auf zur Arbeit eines Menschen. Und da bin ich schlechter Laune, wo ich mich anschicke, das zu tun, wozu ich da bin und wozu ich auf die Welt gekommen bin? Oder bin ich dazu bestimmt, dass ich im Bett liege und mich wärme? Aber das ist behaglicher. Bist du etwa zum Behagen geboren? Überhaupt, bist du zum Genießen oder zum Handeln da? Siehst du nicht die Blümlein, die Vöglein, die Ameisen, die Spinnen, die Bienen, wie sie ihre Arbeit tun und so viel an ihnen liegt, den Kosmos mit aufbauen? Da willst du nicht die Aufgabe des Menschen erfüllen? Rennst du nicht nur zum Ziele, das dir deine Natur gewiesen hat? Aber man muss sich auch ausruhen, gewiss, auch ich meine das. Doch hat die Natur auch hierfür Grenzen gesetzt und ebenso für Essen und Trinken. Und trotzdem gehst du über diese Grenzen, über das, was dir genügen sollte, hinaus? Nur nicht, wenn es zur Arbeit geht, da bleibst du im Bereich des Möglichen, weil du dich nicht selber lieb hast. Denn sonst würdest du auch deine Natur und ihren Willen lieben. Andere Menschen, ihre Kunst lieben, zehren sich bei ihrer Arbeit ab, ohne sich zu waschen oder zu essen. Du aber ehrst deine Natur weniger als der Erzgießer die Erzbildnerei oder der Tänzer die Tanzkunst oder der Habsüchtige das Geld oder der Ruhmsüchtige das bisschen Ruhm. Wenn diese Leute mit Feuereifer bei ihrer Arbeit sind, dann wollen sie weder essen noch schlafen, wenn sie nur das fertigbringen, was ihnen am Herzen liegt. Und da scheinen dir Taten der Menschenliebe weniger wertvoll und weniger Eifer zu verdienen? Ein antiker Prep-Talk, ne?
Ja, Marc Aurel spricht hier über die Natur des Menschen.
Ja.
Geht ja ganz tief rein. Das ist also unser Kern, der uns ausmacht. Der soll uns motivieren, morgens aus dem Bett zu kommen. Das ist ja die inhaltliche Grundidee hier, ne?
Ja, absolut.
Und die Natur des Menschen steht eigentlich in den allerletzten Sätzen, die du vorgelesen hast, oder? Kannst du nochmal sagen, wie das bei dir steht in der Übersetzung?
Ja, du war erst deine Natur weniger als der Erzgießer, die Erzbildnerei, oder der Tänzer, die Tanzkunst, oder der habsüchtige Geld, oder der Ruhmsüchtige, das bisschen Ruhm. Wenn diese Leute mit Feuereifer bei ihrer Arbeit sind, dann wollen sie weder essen noch schlafen, wenn sie nur das fertigbringen, was ihnen am Herzen liegt. Und da scheinen die Taten der Menschenliebe weniger wertvoll und weniger Eifer zu verdienen.
Ja, ich meinte eigentlich jetzt nur den ganzen letzten Schluss, diese Taten der Menschenliebe.
Ja.
Ich habe eine andere Übersetzung hier, das ist diese von Gregory Hayes, dann ins Deutsche wieder übersetzt, weil ich das ja ein bisschen gefälliger immer finde. Und da steht am Ende, ist es dir weniger wert, wenn du anderen hilfst? Hältst du sie etwa deiner Bemühungen nicht für würdig?
Mhm.
Also das ist eben so, worauf Marc Aurel hinaus will. Ne? Weil man fragt sich ja so ein bisschen, was ist denn die Arbeit eines Menschen?
Ja, absolut.
Er sagt ja von den Bienen und die anderen Tiere, was die alle machen sollen. Und wir Menschen sind, unsere Arbeit ist, aufeinander einzugehen und uns zu helfen.
Ja, und das halt mit der passenden inneren Haltung auch, ne, die aus einer Einsicht kommt in das Wesen des Kosmos und in das Wesen der Gesellschaft und das Wesen des Menschen in letzter Konsequenz.
Mhm.
Da gibt es ein sehr schönes Zitat auch von John Sellers. Der hat auf dieser neuen Webseite Stoa Nova, können wir nachher noch ein bisschen mehr dazu sagen, auch mal darüber geschrieben, über sozusagen das stoische Leben. Und ich habe mir das mal rausgenommen und mal auf Deutsch übersetzt. Das ist nicht so lang, die Passage, aber ich finde, die passt da ganz gut. Die heißt nämlich, im Mittelpunkt des stoischen Denkens steht die Vorstellung, dass wir soziale Wesen sind und dass unser Wohlergehen eng mit dem Wohlergehen von Dingen verbunden ist, die größer sind als wir selbst. In allen wichtigen stoischen Texten wird betont, dass das grundlegende Leitprinzip darin bestehen sollte, für das Gemeinwohl zu handeln. Wir sehen dies in den Berichten von Cicero, Seneca, Epictetus und Marcus. Wenn wir uns besser fühlen wollen, sollten wir genau das tun. Darin sehe ich eine lehrreiche Parallele zur Ethik des Aristoteles. Er argumentiert, dass wir zwar nicht nach Vergnügen streben sollten, ein gutes, tugendhaftes Leben aber dennoch vergnüglich sein wird. Vergnügen ist die willkommene Begleiterscheinung tugendhaften Handelns. Es ist völlig richtig und angemessen, sich gut zu fühlen, wenn man das Richtige tut. Auch wenn sich die Stoiker hier gegen das Wort Vergnügen wehren, denke ich, dass es im Großen und Ganzen dasselbe ist. Wenn du dich besser fühlen willst, handle besser. Wenn du dich gut fühlen willst, sei gut.
Ja, sehr schön. Für mich ist da auch immer die Idee dahinter, dass im Stoizismus altruistisch Handeln im Endeffekt egoistisch Handeln ist.
Mhm.
Also wenn du verstehst, was ich meine, das ist, immer wenn wir für andere was tun, helfen wir uns selber.
Ja.
Das löst diesen Widerspruch irgendwo auf zwischen Altruismus und Egoismus. Und das finde ich total faszinierend.
Das
Aber jetzt sind
ja.
wir schon ganz tief drin. Ich wollte eigentlich nur mal zum Anfang kommen. Und zwar in deiner Übersetzung sagt Marc Aurel ja, oder wird Marc Aurel so zitiert, dass er sagt, wenn man verdrießlich aufwacht, also mit schlechter Laune.
Ja.
Gut, das passiert auch öfter mal, dass man nicht bestens gelaunt aufwacht. Bei mir in der Übersetzung steht, wenn du Schwierigkeiten hast, bei Tagesanbruch aus dem Bett zu kommen. Also das ist so eher dieses physische, ich schaff's schon nicht, die Decke zurückzuschlagen und irgendwie die Füße rauszuhieven. Und das geht ja auch ganz vielen Leuten so. Gut, da gibt's natürlich auch wieder Unterschiede, wie man den Tag beginnt. Manche sind Eulen oder Lerchen und haben sowieso mit morgen nichts zu tun oder springen um 6 schon motiviert aus dem Bett. Bei Marc Aurel, das finde ich ganz interessant, war das so, dass er sein Leben lang wohl unter Schlafproblemen litt. Das wissen wir von seinem Leibarzt, von dem Galian.
Ist das der Name? Galen oder Galen.
Galen, genau. Und er hat wohl auch von seinem Arzt eine Art Mixtur, eine Art ja Anti-Gift gegen potenzielle Giftanschläge auf ihn verreicht bekommen. Da waren also verschiedene Wurzeln, Pflanzenarten drin, Baldrian und solche Geschichten. Und dann aber auch eine Opium haltige oder ähnliche Substanz, die ihn sehr schläfrig gemacht hat. Und als er die dann abgesetzt hat oder schläfrig und benommen auch den Tag lang, und das wollte Marc Aurel nicht, weil er klaren Geistes natürlich seinen Alltag bestimmen wollte. Und weil er die abgesetzt hat, hat er aber dann wieder Schlafstörungen. Also das Thema Schlaf und aus dem Bett kommen, das kommt auch an mehreren anderen Stellen in Selbstbetrachtungen raus, war für ihn, Theriac hieß es übrigens, dieses Antigift, war für ihn ein großes Thema. Und das erklärt das auch. Aber ich denke, dass er da viele Leute aus der Seele spricht, dass man ein Problem hat, sich morgens zu motivieren. Manchmal ist es ja auch einfach, dass man sich denkt, was ich mache, hat, was heißt keinen Sinn, ist jetzt vielleicht ein bisschen zu negativ gesprochen, aber dass man sich denkt, ach, wofür mache ich das eigentlich? Und es macht heute eh keinen Unterschied und ich werde hier eh nicht gebraucht. Und ich glaube, da in diese Stoßrichtung geht er auch rein, wenn er sagt, doch, du hast eben eine Pflicht. Du wirst gebraucht, die Welt da draußen braucht dich und deine Arbeit ist wichtig und relevant. Und das finde ich gerade in vielen Jobs, wo man auch nicht so gesehen wird vielleicht, wo man denkt, ob ich das jetzt mache oder nicht. Vielleicht ist mein Job nicht so glorreich, ruhmreich, wird vielleicht auch nicht bezahlt. Ich meine, Geld ist auch eine Anerkennung, wenn man die dann auch nicht in dem Rahmen bekommt. Da kann man die stoische Idee eben rausziehen, dass das genauso wichtig ist wie jeder andere Job und dass deine Rolle und deine Arbeit auch relevant ist.
Ja, und die Frage eben von Relevanz, ne? Da sind die Stoiker in der Hinsicht ja relativ klar, auch dass sie sagen, die Relevanz ergibt sich zum einen daraus, ob du dein Wesen in dieser Rolle zum Ausdruck bringst als Mensch, also dass du deinen Verbindungen nachgehst und deinen Aufgaben in Anführungsstrichen, aber auch der Punkt, dass du es als tugendhaftes Handeln siehst, aus dieser Einsicht heraus, dass das jetzt gerade das ist, was dran ist. Und dass es jetzt gar nicht darum geht, dass andere auch noch bestätigen. Ja, also an anderer Stelle sagt Marc Aurel ja auch, in letzter Konsequenz, jede tugendhafte Tat findet ihren Lohn in sich selbst. Da braucht es keinen zweiten oder dritten, der von außen drauf guckt und dann auch auf die Schulter klopft und sagt, ja, hast das aber gut gemacht und schön, dass du das gemacht hast und so weiter. Ne?
Ja.
Eigentlich tun wir das für uns selber und hier steht ja auch in dem Zitat von dem John Sellers noch mit drin, dass, also deswegen sollte man es jetzt nicht tun, aber dass es häufig dann eben auch einen positiven Beieffekt für uns hat, nämlich, dass wir uns gut fühlen, dass wir das getan haben, was auch jetzt gerade dran war. So, ne? Das, ich finde, man muss dabei dann immer klar betonen, es geht jetzt nicht um das Schönreden von unmöglichen Arbeitszuständen und das Drangsalieren von Menschen und dass die dann noch sagen, naja gut, dann mache ich das und fühle mich dabei dann innerlich wohl und gut. Ja, so dieses Zerrbild auch glücklich auf der Streckbank zu liegen. Aber dass es unter normalen Umständen
ja
eigentlich an uns liegt, ob wir eben sagen, das, was ich tue, ist genau das, was in meinem Lebenszusammenhang jetzt das Richtige ist. Und wenn ich jetzt auch vielleicht gerade dann mal einen Tag etwas tun muss, wo es in mir auch einen inneren Widerstand gibt, dann wäre die stoische Frage die, welche der Tugenden kann mir helfen, um diesen inneren Widerstand dahingehend zu nutzen, dass ich das als Lernerfahrung für mich nehme. Und dass ich auf diese Art und Weise noch mehr in meinem Leben eigentlich mich selber verankern kann. So, ne, das ist, sind ja häufig so zum Beispiel das Thema Prokrastinieren. Ne, das, dabei fühlt man sich ja nicht gut, dass du Sachen immer weiter aufschiebst. Ja, und dieses einfach mal machen, häufig tatsächlich einfach sich dann echt gut anfühlt. So, ne? Wenn es schon getan werden muss, dann tu es halt. Und nicht aufschieben.
Dass man eben es in der eigenen Hand hat.
Ja. Genau. Und ich meine, wenn man sich überlegt, da ist der Kaiser des Römischen Reiches, der kommt morgens nicht aus dem Bett. So, ne? Also von daher ist es offensichtlich schon sehr, sehr menschlich, das dann auch zu spüren. Aber ich glaube, es ist halt auch wichtig, dieses Gefühl mal zu hinterfragen. Ja, das wäre so auch die stoische Methodik, ja wieder drauf zu gucken, was für Glaubenssätze stecken eigentlich hinter diesem Gefühl. Ja, und dann kann man ja auch sagen, ja, man muss sich natürlich auch mal erholen. Und ja, es ist auch wichtig, dass man mal was anderes tut. So, aber wenn dann der Glaubenssatz da ist, nur das, wo ich mich sofort wohlfühle, wo ich sofort Spaß dran habe, ist etwas, was ich in meinem Leben tun sollte. Und alles andere, was anstrengend ist oder was innerlich in mir mal einen Widerstand hervorruft, das ist nicht das, was ich tun sollte. Dann wird es zum Beispiel schwierig, Kinder zu kriegen, weil mein, ne, dieses, ich würde jetzt gerne schlafen, aber ich kann jetzt nicht schlafen, weil das Kind nicht schlafen kann. Oder ne, ich habe jetzt keine Lust, die Windel zu wechseln, aber das Kind braucht halt eine frische Windel oder ne, und solche Sachen. Ne. Das ist halt einfach der Lebensvollzug, der sich dann halt auch ergibt. Und die Frage ist halt, ob man in dem Tun, auch jetzt in Care-Arbeit gerade, auch eine innere Zufriedenheit und auch ein inneres Glücksgefühl empfinden kann. Ne? Das,
ja.
Und das lässt sich, glaube ich, wirklich auf viele Bereiche des Lebens dann auch übertragen. Und wir haben das ja jetzt auch mit Stoa nach dem Urlaub nochmal als Thema aufgenommen, weil es halt nach dem Urlaub immer so für viele so extrem spürbar wird, ne? Dieser Taktwechsel und diese Verengung der inneren Freiheit gefühlt, ne? Jetzt muss ich auf einmal anderen Zwängen wieder gerecht werden. Und
so ja, man hatte sich darauf gefreut, dann ist es schon vorbei. Ja. Und dann weiß man eben, jetzt kommt wieder vielleicht eine lange Strecke, wo ich ja einfach wieder in die Tasten hauen muss.
Ja, aber es ist da noch wieder in den Kontext weites. Für viele ist es ja dann auch, wenn sie dann mal zum Beispiel im Büro ankommen und sie haben Kolleginnen oder Kollegen, die sie gerne mögen, die freuen sich, dich wiederzusehen, ne, die fragen, wie es dir geht. Und auf einmal merkt man so, ja, ach, eigentlich ist das doch auch schön. Ne? Es ist anders schön, aber es ist irgendwie auch gut. So.
Ja.
Kann natürlich auch anders laufen, ne? Du kommst nach dem Urlaub, ersten Tag im Büro und Chef oder Chefin schreit dich gleich erstmal an, nichts hat funktioniert und so, ja, dann wird's natürlich echt hart, ne? Das ist dann Hard Landing. Und ich meine, wir wollen ja jetzt auch nicht hier allgemeine Wahrheiten verkünden, sondern es ist ja eher einfach der Gedanke, schau mal drauf und schau mal, was da für dich drinstecken kann in diesen Herausforderungen, ne? Also Ryan Holiday, der hat ja dieses Buch geschrieben, The Obstacle is the Way. Und er hat das da ja in 1000 Facetten mal analysiert, inwiefern Widerstände oder Schwierigkeiten positive Wachstumserfahrungen für uns sein können. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was hier drin steht auch. Ne? Dass Marc Aurel sich selber sagt, komm, auch wenn du inneren Widerstand hast, lass dich auf das Leben ein.
Nutzt du das für dich selber? Also liegst du manchmal im Bett morgens und wachst auf und denkst dir, ich muss jetzt meine Arbeit als Mensch tun?
Ja, ja, es fängt schon damit an. Ja, ich muss jetzt unter die Dusche. Ja, ich muss mir die Zähne putzen. Ja. Und danach wird es halt immer schon mal besser.
Weißt du, was es bei mir ist? Mami, eine Milch! Und dann weiß ich, okay, ich weiß zwar nicht, wo oben und unten ist, aber ich muss irgendwie zum Kühlschrank tapsen und eine Hafermilch einfüllen.
Ja.
Um 4.30 Uhr. Aber es ist meine Arbeit in der Rolle, die ich mir ausgesucht habe, ja.
Ja, ja. Und freust dich ja dann auch, wenn dann dein Sohn dann vielleicht danach wieder gut einschläft. Und
wenn ich es dann nochmal könnte. Ja, aber ja, ich hoffe, die Gedanken und die allgemeine Natur von unseren Problemen heute im Vergleich auch zu vor 2000 Jahren haben euch, unseren lieben HörerInnen, ein bisschen weitergeholfen.
Mhm.
Und dann würde ich sagen, gehen wir zu unserer nächsten neuen Kategorie. die wir eingeführt haben. Und das ist Alex. Hast du irgendwas gelesen die Woche oder gesehen, was dich interessiert hat und was du gerne teilen würdest?
Ja, und es ist auch tatsächlich was, was man, glaube ich, auch innerlich verbinden kann mit dem, was wir jetzt eben besprochen haben. Und zwar sind das nämlich zwei Texte von Massimo Pigliucci, den ja viele vielleicht auch kennen mit dem Buch How to be a Stoic und der auch früher Podcast hatte und der auch sehr regelmäßig Artikel publiziert. Es ist immer ihm so eine Sache, der nennt das immer regelmäßig wieder um. Und die beiden Artikel sind jetzt unter Fix in Winter publiziert worden. Und der erste Artikel heißt Don't Practice Stoicism, Live It. Und der zweite, der dazugehört, ist What Does It Mean to Practice Stoicism? So, also da merkt man schon, ne, da geht es um den Unterschied zwischen Praxis und Leben. So, ne? Und das ist ja eigentlich komisch, ne? Weil Praxis ist ja auch Leben. So, aber es ist vielleicht manchmal so dieses Thema, das so betont wird, ne? Nimm die stoischen Übungen, ne? Abends Journaling, morgens Reflexion, dann über den Tag hinweg noch drei andere Interventionen, ne? So nach dem Motto, nimm dir die Zeit und mach eine stoische Übung. Das heißt ja in letzter Konsequenz, unterbrich deinen Alltag und mach dann was Stoisches. Und dann gehst du wieder zurück in den Alltag. Und diese Unterscheidung, da gibt's durchaus eben viele Leute, die sagen, das ist völliger Quatsch. Weil eigentlich geht's darum, dass du im Alltag die normalen Alltagsprozesse in einer stoischen Haltung versuchst zu bewältigen.
Zumal die Stoiker selber ja gar nicht so einen festen Übungskatalog oder irgendwas in der Art hatten. Also viele dieser Übungen sind, das beschreibt John Sellers auch in einer Kritik an den Übungen, Sachen, die sie auch aus anderen philosophischen Schulen übernommen haben, wie eben die Abendreflexion von Seneca, von den Pythagoreern, wie wir auch schon mal besprochen hatten. Und auch so Sachen wie Prima Meditatio Malorum oder andere Übungen, die sind eben, wie du gerade sagst, als gedankliches Aufblitzen in den Alltag integriert. Aber es ist jetzt nicht so, dass man sich zur Seite sitzt und damit mal 5 Minuten beschäftigt hat oder 10. Und es gibt ja auch eben, da haben wir ja auch mit Jesche drüber gesprochen, im Gegensatz zum Buddhismus eben keine so eine rausgeschälte Zeit, in der man mit sich sitzt und mit seinem Stoizismus, sondern das ist eben, wie du ganz richtig beschrieben hast, eine Achtsamkeit, die den ganzen Tag und gerade in Alltagssituationen abläuft, ne? Und ein ständiges auch in sich reinhorchen und mit seinen Gefühlen und Werturteilen.
Ja.
Das ist ja auch dasselbe ist ungefähr im Stoizismus. Sehr damit sehr achtsam umgehen und rauskriegen, was empfinde ich gerade und warum.
Ja. Ja, und das ist in letzter Konsequenz ja so diese Frage, das, was ich jetzt gerade vorhabe zu tun, wenn ich da jetzt versuche, stoisch nochmal stärker drüber nachzudenken, würde das dann anders aussehen? Ja, also wenn ich mich mit den Gedanken der Stoa beschäftige, verändert sich das, was ich gerade vorhabe, in seiner konkreten Ausformung. Und das ist eigentlich das, was jeden Moment laufen kann. Und das ist eigentlich auch das, was die Stoiker meinen mit dem Einsatz der Proheresis. Also wo man jetzt sagen kann, sozusagen das Selbst begleitet das Ich und versucht, das, was das Ich an Impulsen zur Handlung lostritt, in eine Form zu bringen, die tugendhaft sind.
Also du kannst dann eben stoisch oder tugendhaft Auto fahren, eine E-Mail schreiben.
Genau, exakt.
Kochen.
Ja, auch das, ja. Und
ja, jede Hand.
Habe ich innerlich sozusagen die Gelassenheit, ne, oder habe ich innerlich den Mut, Dinge auch zu tun? Und ich glaube, was da halt immer noch mitspielt, dass wir sind da doch irgendwie aristotelisch geprägt. Aristoteles mit seiner Unterscheidung zwischen Vita Activa und Vita Contemplativa. Ich habe immer mehr das Gefühl, das ist eine der schlimmsten Unterscheidungen, die jemals in der Philosophiegeschichte erfunden wurden. Weil sie halt wirklich genau dieses Gefühl triggern, jetzt muss ich die ganze Zeit praktische Dinge tun, aber ich muss doch eigentlich mal, ne, in die Reflexion und so weiter, ne? Und ja, das ist auch gut und richtig und wir haben auch bei der letzten Folge drüber gesprochen, ne? Urlaub gibt einem die Chance zu reflektieren und so weiter, das sind Freiräume. Aber im Kern hast du jeden Moment die Möglichkeit, stoisch zu leben und stoisch zu handeln. Dafür brauchst du keine Übung. Was nicht heißt, dass nicht über das Üben in fest formatierten Übungsprozeduren das auch besser, also zunächst mal eingeübt werden kann, dass man überhaupt so einen Blick dafür bekommt, was ich denn im Lebensvollzug anders machen könnte, woran ich mich denn orientieren kann und so weiter. Ne? Und ich glaube, das kommt halt in diesen beiden Artikeln, finde ich, ganz schön raus. Und deswegen würde ich das einfach jedem empfehlen wollen, der sich mit dem, was wir heute besprochen haben, vielleicht auch noch mal ein bisschen in der Reflexion zu beschäftigen. Und der Text, den ich von John Sellers zitiert habe, der beschäftigt sich auch in letzter Konsequenz mit dem Thema und ist eben auf der Stoa-Nova-Plattform, die von Massimo Pigliucci gegründet wurde und wo halt mehrere bekannte Stoiker jetzt auch schreiben, und die suchen sich immer Themen aus, die sie dann in der Diskussion verarbeiten, was sehr spannend ist. Dann ist da ein Greg Settler, ein John Sellers, Massimo Pigliucci, ja, also viele andere, die dann eben darüber dann sich austauschen, und da kann man einiges mitnehmen. Und wir sagen, wir packen alles drei einfach mal in die Shownotes, den Verweis auf die Stoa Nova und auf die beiden Artikel von Massimo Pigliucci.
Ja. Sehr schön.
Ja, dann bleibt ja nur noch die Frage, was ist denn der Impuls, der jetzt aus unserer heutigen Folge in den Alltag führt?
Ja, als Impuls kann man dann eben mitnehmen, wo setze ich oder wo habe ich jetzt aktiv wirklich in meinem Alltag stoisch gehandelt und das konnte das wirklich mal umsetzen, während ich meinem normalen Alltag nachgehe, wo kann ich wirklich mal bewusst stoisch handeln?
Und ich würde vielleicht nur noch hinzufügen, such's nicht im Resultat des Handelns, sondern in der Form des Handelns. Ja, weil die Handlungen können einen stoischen Charakter haben, da würden wir sie tugendhaft nennen, und einen nicht stoischen Charakter, dann sind sie nicht tugendhaft. Und diesen Unterschied für sich selber zu erleben, zu erkennen, wie es einem damit geht, ich glaube, das wäre für mich sozusagen nochmal so ein bisschen verschärft.
Genau, wie fühlt sich das für mich an dann?
Genau, ja. Ja, dann nehmen wir das doch mal mit.
Und sehr schön, Alex. Dann sehen wir uns nächste Woche in alter Frische, wenn das Schicksal es zulässt.
Yo! Mach's gut.
Tschüss.
Vielen Dank, dass du heute wieder ein Stück auf dem Weg der Stoa mitgegangen bist. Wir hoffen, es hat dir Spaß gemacht und dich inspiriert, noch ein Stück weiterzugehen. Wenn du Fragen oder Anregungen zu diesem Podcast hast oder aber einfach mit uns in Kontakt treten möchtest, so kannst du dies gerne über die Webseite www.weg-der-stoa.de oder die Meetup-Gruppe desselben Namens tun. Hier findest du auch alle Texte und Shownotes zu den Folgen des Podcasts. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann hinterlasse auch gerne einen positiven Kommentar oder eine Bewertung, sodass auch andere auf den Weg der Stoa aufmerksam werden können. Wenn du möchtest, erzähle aber auch gerne Freunden von diesem Podcast, sodass sie gemeinsam mit dir auf den Weg der Stoa gehen können. Auf bald, soweit es das Schicksal zulassen wird. Deine Anne Germann und Alexander Zock.